Ich zweifle. Ich zweifle, ob ich ein guter Ehemann bin. Ich zweifle, ob ich ein guter Freund bin. Ich zweifle, ob ich ein guter Arbeitskollege bin. Ob ich ein guter Chef für meine Mitarbeiter bin. Manchmal zweifle ich, ob ich überhaupt die richtigen Qualifikationen für meinen Job habe. Oder ob es nicht alles nur ein Kartenhaus ist, was irgendwann zusammenstürzen wird. Ich zweifle, ob ich genug Gaben und Erfahrung habe, um predigen zu können. Ich zweifle, ob ich überhaupt ein guter Mensch bin. Wie sieht es in deinem Leben mit Zweifel aus? Heute soll es um das Thema Zweifel gehen. Ich weiß nicht, wie oft ihr darüber schon so nachgedacht habt in einer Predigt. Aber bevor wir einsteigen in das Thema und uns biblisch daran nähern, gucken wir uns mal an, was für verschiedene Arten von Zweifel es überhaupt gibt. Ich habe mal nachgeschlagen, es gibt die verschiedensten Arten, zum Beispiel gibt es den Selbstzweifel. Wenn man an sich selbst zweifelt, bin ich ein guter Ehemann, bin ich ein guter Freund, bin ich ein guter Sohn, bin ich ein guter Enkel und so weiter. Dann gibt es den hinterfragenden Zweifel. Man hinterfragt Dinge. Kann das wirklich so sein? Es gibt den Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer Sache. Jemand erzählt dir von einem scheinbaren Fakt, aber du fragst dich, ob das überhaupt stimmen kann. Oder eben den Glaubenszweifel. Das Thema meiner heutigen Predigt. Wann hast du das letzte Mal offen über deine Glaubenszweifel gesprochen? In der Vorbereitung auf meine Predigt habe ich eine schweizerische Chipsfirma gefunden, die den schönen Namen Zweifel trägt. Wie passend. Ein super Bild für meine heutige Predigt. Zumal Chips und Glaubenszweifel auch mehr gemeinsam haben, als man so im ersten Moment denken würde. Vielleicht ist es bei dir mit der Chipspackung ja ähnlich wie bei mir. Wenn man so abends auf dem Sofa liegt, noch etwas Appetit kommt, dann denkt man sich, ja, so ein, zwei Chips, die kann man nur ruhig essen. Nur so ein bisschen für den Appetit. Und danach lege ich die Chipstüte wieder weg. Vielleicht seid ihr ja konsequenter als ich, aber bei mir funktioniert das nie. Das, was als kleine Knabberei beginnt, artet recht schnell aus und innerhalb kürzester Zeit ist die Chipstüte leer. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es die Gewürze sind, die Struktur, der Crunch, was es auch immer ist, es sorgt immer dafür, dass man mehr isst, als man eigentlich wollte. Vielleicht kennst du es, vielleicht ist es bei dir eher die Schokolade, das Eis, der Kuchen. Und dieses Phänomen hat mehr mit Glaubenszweifeln gemeinsam, als wir auf den ersten Blick denken würden. Man liest eine Bibelstelle, stolpert über ein Wort, ein kurzer Vers und man kommt ins Stocken. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Das macht keinen Sinn. Und bevor du merkst, zweifelst du nicht nur an diesem einen Wort, was du nicht verstehst, sondern auf einmal zweifelst du an der ganzen Bibelstelle, an dem ganzen Kapitel, an dem ganzen Buch, an der ganzen Bibel, an deinem ganzen Glaubensleben. Gibt es überhaupt einen Gott? Was mit zwei, drei Chips begonnen hat, ist plötzlich eine ganze Packung geworden. Auf einmal zweifelst du an deinem ganzen Leben. Vielleicht kennst du solche Situationen. Und genau darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Was im ersten Moment relativ negativ erscheint, so ein Glaubenszweifel, kann aber auch etwas Gutes haben. Deswegen lass dich überraschen, was die Bibel so dazu sagt. Aber bevor wir in die erste Bibelstelle einsteigen, noch ein paar Synonyme, andere Wörter für Zweifeln. Auch das habe ich mal gegoogelt und ich habe Folgendes gefunden, zum Beispiel in Frage stellen, nicht glauben können, schwanken, skeptisch sein, zwiespältig sein, wanken. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie ihr Zweifel beschreiben würdet und was das bei euch auslöst, dann würde wahrscheinlich relativ viel Negatives kommen. Deswegen, was sind die Nachteile von Zweifeln? Zweifel kann Vertrauen verhindern. Beispielsweise, wenn dir jemand etwas erzählt, du ihm das nicht glaubst, dann kann dies das Vertrauen in diese Person beeinträchtigen. Zweifel können dafür sorgen, dass du dich ausgegrenzt fühlst und dich hinterfragst. Wenn alle voll dabei sind und scheinbar keiner zweifelt, nur du fängst an, Dinge zu hinterfragen. Die anderen sind ganz fest, so fest im Glauben. Wie machen die das nur? Was mache ich nur falsch? Und Zweifel können Entscheidungen verzögern. Vielleicht kennst du das aus dem Berufsleben. Da bist du in einer Besprechung, hast eine super Idee und auf einmal kommt der Erste um die Ecke und äußert Zweifel. Und auf einmal will die eine Hälfte in die eine Richtung, die andere Hälfte will in die andere Richtung und nichts geht mehr vorwärts. Kurzum, Zweifel machen unglücklich. Zweifel sind anstrengend. Wie schön wäre ein Leben ohne Zweifel? Aber es gibt auch Vorteile des Zweifels. Zweifel warnen dich vor Risiken. Zum Beispiel, wenn du einen Extremsportart machst oder wenn du Skifahren gehst, dann ist es manchmal nicht verkehrt, wenn du Zweifel hast, ob du wirklich heile die Piste runterkommst. Zweifel können dich vor Gefahren warnen. Zweifel sorgen dafür, dass du nicht blind jemanden folgst und dich manipulieren lässt. Vor allem unsere deutsche Geschichte hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man Zweifel an politischen Führern haben sollte. Wie dramatisch es enden kann, wenn Menschen blind anderen folgen. Und Zweifel schützen vor Kurzschlussreaktionen und schnellen Entscheidungen. Manchmal ist es hilfreich, bei einer Shoppingtour etwas mehr Zweifel zu haben. Vielleicht würde man dann etwas weniger unnütze Dinge einkaufen. Zweifel haben also relativ viele Vorteile. Naja, und Zweifler gibt es eben nicht erst seit gestern. Nein, Zweifel gab es schon in der Bibel, so einige. Deswegen möchte ich heute mit euch einen kurzen, schnellen Durchlauf durch die Bibel machen und zusammen mit euch die größten Zweifler in der Bibel anschauen. Wir starten ganz vorne. Wir starten in 1. Mose. Wir starten mit Abraham und Sarah. Abraham, der große Stammesvater. Einer der größten Persönlichkeiten der Bibel. Der soll ein Zweifler gewesen sein? Als Abraham und seine Frau 99 Jahre alt waren und noch immer keine Kinder bekommen hatten, begegnet ihnen Gott. Und er spricht Folgendes. 1. Mose 18, die Verse 10 bis 14. Glaubt mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt. Und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass ihr noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Zwei Menschen, die so eng mit Gott unterwegs waren. Zwei Menschen, die Gott genutzt hat, um das jüdisch-christliche Fundament des Glaubens zu legen. Diese beiden Menschen haben an Gott gezweifelt. Gehen wir nur einen weiter. 2. Mose. Und schauen uns das Volk Israel an. Das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten. Mose tritt auf die Bildfläche. Und er sorgt mit Gottes Hilfe, dass Israel aus der Gefangenschaft befreit und ins gelobte Land geführt wird. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen 2- bis 3-Tagesmarsch. Nein, das Volk war extrem lange unterwegs. Nicht Tage, nicht Wochen, nicht Monate, sondern Jahre. Und wenn du so lange unterwegs bist, dann ist es sicherlich keine große Überraschung, dass Zweifel aufkommen können. Stimmt das überhaupt, was Mose hier uns gesagt hat? Ist Gott wirklich auf unserer Seite? Gibt es diesen Gott überhaupt? Wir sind schließlich seit Jahren unterwegs und laufen nur im Kreis. Der ein oder andere ist sogar so weit gegangen und hat sich bei Mose beschwert, dass man doch lieber wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten will. Da ging es uns schließlich besser. Letztlich ist das Volk 40 Jahre in der Wüste unterwegs, bevor sie in das gelobte Land kommen. als Mose eines Tages wieder auf dem Berg ist, um mit Gott zu sprechen, eskalieren die Zweifler. 2. Mose 32, Vers 1. Das Volk Israel hatte am Fuß des Berges auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er lange nicht kam, versammelten sich die Männer bei Aaron und forderten: Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hergeführt hat, niemand weiß es. Das Volk will einen neuen Gott. Vom aktuellen Gott haben sie die Schnauze voll. Sie haben extreme Zweifel an diesem Gott. An dem Gott, der sie aus der Sklaverei geführt hat. Ihr komplettes Glaubensleben haben sie über den Haufen geworfen. Wir wollen einen neuen Gott. Nicht mehr mit dem. Ein weiteres Buch in der Bibel, in dem das Zweifeln quasi Programm ist, das Buch Hiob. Ein ganzes Buch nur über einen Mann, der mit seinen Zweifeln kämpft. Und ähnlich wie bei Abraham, bei Sarah und bei dem Volk Israel, können wir auch Hiobs Zweifel in seiner Lebenssituation, ich glaube, relativ gut verstehen. Ich glaube, keiner von uns würde Hiob vorwerfen, dass er in seiner Situation an Gott zweifelt. Hiob selbst war todkrank. Seine engsten Familienmitglieder starben. Er verlor Hab und Gut. Kein Wunder, dass Hiob voller Zweifel ist und darum kämpft, sein Glauben nicht zu verlieren. Lass uns mal in ein paar Verse in Hiob 6 schauen, beispielsweise die Verse 1 bis 3. Hiob antwortete: Wenn jemand mein Kummer wiegen wollte und meine Leiden auf die Waage legt, sie wären schwerer als der Sand am Meer. Vers 8. Warum gibt Gott mir nicht, was ich erbitte? Und warum tut er nicht, worauf ich warte? Vers 11. Woher nehme ich die Kraft, noch auszuhalten? Wie kann ich leben ohne jede Hoffnung? Und Vers 26. Wollt ihr mich wegen meiner Worte tadeln und merkt nicht, dass Verzweiflung aus mir spricht? Verzweiflung. Hiob, ein Mann, der extrem lange in seinem Leben gelitten hat und extrem viele Zweifel hatte. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament und kommen zur Geburt Jesu. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat die Geburt Jesu mit Zweifeln zu tun? Lasst uns mal ganz vorne in Matthäus 1 schauen, was dort steht. Vielleicht begegnen uns hier Zweifler. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abraham. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach, die Mutter war Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram und so weiter und so weiter. Warum habe ich euch diese Stelle vorgelesen? Insgesamt sind es 42 Generationen von Abraham bis Jesus. 42 Generationen ist eine extrem lange Zeit. Wenn einem so lange etwas versprochen wird und es nicht eintrifft, dann kann man extrem viele Zweifel bekommen. Jesus wurde schließlich nicht ein paar Tage vorher groß in der Tageszeitung angekündigt. Nein, er wurde über 42 Generationen immer wieder neu vorausgesagt. Mal stärker durch Propheten, die gerade in Israel wirkten, dann aber auch mal wieder schwächer, weil das Volk Israel vom Glauben abgefallen war. 42 Generationen hat das Volk auf den Messias gewartet. Da wundert es nicht, dass nicht gleich das ganze Volk Israel um die Krippe herumstand, um den Retter der Welt in Empfang zu nehmen. 42 Generationen, eine extrem lange Zeit. In der Regel leben ja so 3 Generationen. Kind, Eltern, Großeltern, vielleicht nochmal eine 4. Generation. Hier sprechen wir von 42 Generationen. Wie viele falsche Retter der Welt müssen in diesem langen Zeitraum schon auf der Bildfläche erschienen und wieder verschwunden sein? Kein Wunder, dass die Menschen zweifelten, ob es diesmal wirklich der wahre Retter der Welt ist. Jetzt könnte man ja denken, spätestens mit der Geburt Jesu müssten alle Zweifel bei den größten Persönlichkeiten der Bibel aus dem Weg geräumt worden sein. Der Messias ist da, Gott hat sein Versprechen gehalten, jetzt sollte es doch vorbei sein mit den Zweifeln. Aber so ist es nicht. Selbst die engsten Weggefährten Jesus, die Jünger, haben Zweifel. Erinnert euch an die Szene, als die Jünger draußen auf dem Boot sind und Jesus ihnen auf dem Wasser entgegenkommt. Petrus, wie wir ihn kennen, der Mutigste, ruft total selbstbewusst: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Selbst der selbstbewusste und vorlaute Petrus zweifelt. Als letzte Persönlichkeit der Bibel habe ich euch den wohl bekanntesten Zweifler der Bibel mitgebracht, nämlich Thomas. Jesus stirbt am Kreuz und steht am dritten Tag auf. Die ersten, die davon erfuhren, waren die Frauen am Grab. Sie gehen direkt zurück zum Haus, wo alle Jünger versammelt waren, und verkünden die frohe Botschaft. Die Frauen werden voller Euphorie gewesen sein. Das Grab ist leer, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Wie reagieren die Jünger? Halt, stopp. Macht mal halblang. Daran haben wir Zweifel. Die Jünger glauben so lange nicht, bis sie selbst den auferstandenen Jesus sehen. Eines Tages ist es dann soweit. Alle Jünger sind dabei. Alle Jünger, nicht alle. Thomas ist nicht dabei. Wie reagiert Thomas? Natürlich zweifelt er weiterhin. Kann man ihm eigentlich auch nicht vorwerfen, oder? Schließlich haben auch alle Jünger so lange gezweifelt, bis sie irgendwann Jesus selbst gesehen haben. Und bei Thomas ist es genauso. Er hat Jesus noch nicht gesehen, also zweifelt er. Ein paar Verse aus Johannes 20. Als Jesus kam, war Thomas, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln in seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunden legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren aber abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Lege deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Eine Woche hat es gedauert, bis Thomas Jesus begegnet ist. Eine Woche voller Zweifel in seinem Leben. Kann ich den anderen glauben? Logisch ist es doch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Thomas war in diesem Spannungsfeld, ob er den Jüngern glauben kann oder ob seine Zweifel die Oberhand gewinnen sollen. Obwohl er doch so sehr seinen engsten Freunden vertrauen will, siegen am Ende seine Zweifel. Spannend finde ich Vers 29. Als Jesus Thomas begegnet, sagt er: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. In diesem Vers bist du und ich ganz persönlich angesprochen. Wir gehören zu den Menschen, die Jesus nicht als Mensch auf dieser Erde gesehen und erlebt haben. Wir gehören zu den Menschen, die nicht wie Thomas die Hände in Jesus Wunden legen konnten. Vers 29 ist für dich. Du bist die Person, die sich freuen darf, obwohl du nicht gesehen hast. Schauen wir uns diese Reihe der Zweifler an. Würdest du hier auch in diese Reihe passen? Ich muss ehrlich zugeben, ich würde hier ziemlich gut in diese Reihe reinpassen. Ich bin nicht ansatzweise besser als Sarah, Hiob, Petrus, Thomas oder das Volk Israel. In meinem Leben gibt es immer wieder Phasen, in denen ich mehr zweifle. Dann gibt es wieder Phasen des starken Glaubens, der Bestätigung, der Gewissheit, dann aber auch wieder Phasen des Zweifels. Du liest eine Bibelstelle, kommst ins Stocken, verstehst die Stelle nicht und auf einmal sind Zweifel da. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir mal die Frage gestellt, wie dein Glaubensleben aussehen würde, wenn du keine Zweifel hättest? Wäre dies dann überhaupt noch ein Glauben? Oder wäre es dann nicht schon eine bewiesene Theorie, eine Wissenschaft? Sind es nicht gerade Zweifel, die unseren Glauben am Leben halten? Sind es nicht gerade Zweifel, die uns im Glaubensleben weiterbringen? Was wäre das für eine Gemeinde, wo alle nur in der Reihe sitzen würden, am Ende des Gottesdienstes Ja und Amen sagen würden? Was wäre das für eine Gemeinde, wo alle die Bibel gleich interpretieren würden? Was wäre das für eine Gemeinde, wo es keine Zweifel geben würde? Hast du schon mal eine Chipstüte mit in ein Flugzeug genommen oder hoch auf einen Berg? Dann kennst du das Phänomen, dass sich eine Chipstüte in der Höhe aufbläht. Sie bläht sich so sehr auf, bis sie fast platzt. Genauso ist es mit deinen Zweifeln, wenn du sie ignorierst, aber dennoch Tag für Tag mit dir rumschleppst. Die Tüte und der Druck werden immer größer, bis es irgendwann platzt. Und wenn die Tüte voller Zweifel platzt, dann fängst du an, dein ganzes Leben zu hinterfragen. Auf einmal kommt die Frage bei dir auf, als gläubiger Mensch, ob es überhaupt einen Gott gibt. Kennst du solche Gedanken? Warst du schon mal an solch einem Punkt? Der Auslöser kann hierfür total unterschiedlich sein. Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt, eine Krankheit, Tod eines geliebten Menschen. Und auf einmal stellst du deinen Glauben in Frage. Vielleicht ist es bei dir aber auch eher ein längerer Prozess gewesen. Immer mehr Zweifel, die sich langsam zu einem großen Berg aufgehäuft haben. Gibt es den lieben Gott wirklich? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Und auf einmal kommt der Gedanke hoch, wenn ich jetzt mein Glaubensleben weg wäre, dann wäre ich endlich frei von diesen ganzen Zweifeln und könnte befreiter leben. Ist es wirklich so? Nein. Ein spannender Gedanke, den ich in der Predigtvorbereitung ganz neu kennengelernt habe, weil auch Atheisten zweifeln. Aber genau andersrum. Sie zweifeln, ob es vielleicht doch einen Gott gibt. Hast du darüber mal nachgedacht? Oft kommen einem Zweifel im Leben ja so anstrengend vor. Man wünscht sich, dass man keine Zweifel mehr hätte. Wenn ich den Glauben ablegen würde, wäre ich endlich frei von diesen Zweifeln. Aber so ist es nicht. Dann ist es nur andersrum. Dann hättest du Zweifel, ob es vielleicht doch einen Gott gibt. Hast du schon einmal von Lee Strobel gehört? Lee Strobel ist ein extrem bekannter Pastor in den USA. Das war nicht immer so. Eigentlich war er Journalist, ein sehr guter Journalist und überzeugter Atheist. Als seine Frau zum Glauben gefunden hat, überlegte er sich einen Plan. Er wollte seine alte Frau wieder zurückhaben, so wie er sie kennengelernt hat, ohne ihren Glauben. Also hat er sich Folgendes überlegt: Ich bin Journalist, ich kann Dinge gut recherchieren, ich habe gute Quellen, ich kenne die besten Experten, ich werde jetzt ein wenig Recherche betreiben und dann kann ich meiner Frau das mit der Auferstehung von Jesus und dem ganzen Kram schon irgendwie wieder ausreden. Wie die Geschichte endet, kannst du dir schon denken. Er trifft sich mit Wissenschaftlern, mit Archäologen, mit anerkannten Medizinern, mit Theologen, mit Psychologen. Und bei der Recherche kommt er immer mehr ins Zweifeln. Er kommt ins Zweifeln, ob es vielleicht doch einen Gott gibt. Schließlich lernt er Jesus kennen. Anstatt zu beweisen, dass es keinen Gott gibt, wird er gläubig. Und er schreibt sein berühmtes Buch, Der Fall Jesus, mittlerweile auch ein sehr berühmter Film. Neben Lee Strobel haben wir uns einige Zweifler in der Bibel angeschaut. Lasst uns zum Ende der Predigt noch einmal ganz konkret werden. Was können wir von diesen Menschen lernen? wie können wir mit unseren Zweifeln in unserem Leben, in unserem Alltag umgehen? Wir haben mittlerweile festgestellt, dass Zweifel im Leben unvermeidbar sind. Wir wünschen uns zwar manchmal, dass sie nicht zum Leben dazugehören, aber so ist es nicht. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe euch zum Abschluss 3 Zs mitgebracht. Z wie Zweifeln. Das erste Z, Zweifel sind zwischendurch wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt, du darfst Zweifel zulassen. Du musst nicht denken, dass wenn man lang mit Gott unterwegs ist, darf man noch keine Zweifel mehr haben. Wenn man in den CVM geht, darf man noch keine Zweifel haben. Wenn ich predige, wenn ich in der Gemeinde mitarbeite, wenn ich im Chor singe, wenn ich Kinderarbeit betreibe, dann darf ich doch nicht zweifeln. Nein, im Gegenteil. Zweifel sind zwischendurch wichtig, weil sie dich in deinem Glauben weiterbringen können. Zweifel schützen dich, damit du nicht einfach blind das glaubst, was der Prediger dir vorne erzählt. Zweifle und hinterfrage. Das zweite Z, zweifle zusammen. Das fällt uns sicherlich am schwersten. Da muss ich dem anderen ja zugeben, dass ich Zweifel habe. Aber ich ermutige dich, mit deinem Zweifel nicht alleine zu bleiben. Warum? Weil Zweifel, die den einen gerade beschäftigen, der andere vielleicht schon durchgemacht hat. Vielleicht schon ein Buch zu dem Thema gelesen hat, eine Predigt dazu gehört hat. Vielleicht hat der andere aber gerade auch ähnliche Zweifel. Und du merkst, dass du nicht alleine bist. Dass du nicht der einzige Zweifler in der Gemeinde unter sonst nur im Glauben feststehenden Christen bist. Ihr könntet so gemeinsam auf die Suche nach Antworten gehen. Ich ermutige dich, Menschen in der Gemeinde, in deinem Umfeld, denen du vertraust, zu suchen und deine Zweifel zu teilen. Und das letzte Z, zweifle zielführend. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du nicht einfach deine Tüte voller Zweifel jeden Morgen aus guter Tradition in deinen Rucksack stopfen und damit durch den Alltag laufen sollst. Nein, gehe zielführend mit deinen Zweifeln um. Versuche Lösungen zu finden. Komm zum Beispiel mit Leuten ins Gespräch. Frage sie, wie sie mit Zweifeln umgehen. Suche Predigten zu dem Thema. Im Internet findest du zu jedem Thema so viele gute Predigten. Bitte jemanden bezüglich deiner Zweifel mit dir zu beten. Vielleicht hilft es dir, deine Zweifel aufzuschreiben. Nimm Zweifel nicht einfach als treuen Begleiter in deinem Alltag hin. Versuche eine Lösung zu finden, um dadurch im Glauben wachsen zu können. Und sei dabei offen. Ist es nicht oftmals so bei unseren Zweifeln, dass wir eh schon eine Erklärung parat haben, jetzt aber nur noch schnell kurz eine Bestätigung von Gott haben wollen? Sei offen. Vielleicht will dir Gott eine ganz andere Antwort auf deine Zweifel geben, anstatt die, die du dir schon ausgemalt hast. Vielleicht will dir Gott mit deinen Zweifeln etwas für dein Glaubensleben zeigen. Vielleicht will dir Gott aber auch ganz bewusst nicht die Antwort auf deine Frage geben, die du dir so sehr wünschst. Die Bibelstelle, mit der du schon so lange Probleme hast, für die du so gerne eine leichte Antwort hättest. Vielleicht stimmt es doch, das, was du gelesen hast. Vielleicht fordert dich diese Stelle doch, das so heraus, das zu tun, obwohl du daran zweifelst. Sei offen für Gott, was er dir in deinen Zweifeln geben möchte. Zweifel sind zwischendurch wichtig. Zweifle zusammen mit anderen. Aber zweifle stets zielführend. Meine abschließende Botschaft an euch ist heute, lasst uns zweifeln, aber nicht verzweifeln. Amen.